So, hallo. Ihr seht alle so frisch aus. Schön. Wir haben ja, also ich bin ja der Uwe. Wir sollen uns ja mal vorstellen. Der Uwe, ich bin wieder da und hier gehöre ich mit zu dem Leitungsteam. Und ich habe heute ist der dritte Teil unserer Predigtreihe Meine Gemeinde, mein Zuhause. Und der Untertitel heute ist Die Kraft der Liebe. Ich habe jetzt schon vorige Woche in Dips, gestern in Eberswalde und heute fange ich wieder mit einer Bibelstelle an, Matthäus 16, Vers 18. Das mache ich jetzt immer so. Und zwar ist diese, sagt Jesus, aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und die des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Und ich finde das so wunderbar, dass Jesus sagt, ich baue meine Gemeinde. Und wenn ihr etwas über diese Qualität wissen wollt, dieser Gemeinde, nichts und niemand, selbst Hades Pforten, können sie irgendwie überwinden. Es ist also nicht nur irgendein Verein, den wir hier bauen, irgendetwas, eine Vereinsmeierei betreiben, sondern es ist Gemeinde, die von Gott her lebt. Die von Gott her lebt. Und ich finde das so ganz wunderbar, immer wieder. Und Jesus sagt es, ich baue meine Gemeinde. Nun ist aber die Frage, wie wird denn diese meine Gemeinde zu meinem Zuhause? Ich sage dir, du bist Petrus, sagt Jesus, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Wir wissen, das ist also ein griechisches Wortspiel. Er sagt nicht, du bist Petrus und auf diesem Felsen, sondern er sagt, du bist Petros. Das heißt Steinchen, du bist ein Steinchen. Und auf diesen Petra, nicht auf diese Petra, sondern auf diesen Petra werde ich meine Gemeinde bauen. Auf diesen Felsen. Petra auf Griechisch Felsen. Ich verstehe das so, dass er sagt, du bist Petros, du bist das Steinchen. Und zeigt vielleicht auf sich und sagt, auf diesen Petra werde ich meine Gemeinde bauen. Und meint sich selber, Jesus ist der Eckstein der Gemeinde. Aber ich empfinde noch etwas anderes, was da mitschwingt. Und in der Bibel schwingt er öfters was mit. Nicht immer, nicht bloß immer eine Sache. Ich denke, da ist eine Ebene drin, wo, weil er sagt das, kurz nachdem er vorher seine Jünger fragt, was sagen denn die Leute, wer ich bin? Ja, und da kommen Antworten, du bist Elia, du bist ein Prophet, du bist Johannes und. Aber was sagt ihr? Und das sagt Petrus, das ist immer der Erste, der redet, Petrus, der sagt, du bist der Sohn des allmächtigen Gottes. Und ich denke, dass das genau auch ein Petra, auch ein Fels sein kann. Dieses Bekenntnis, du bist Christus, der Sohn des allmächtigen, lebendigen Gottes. Dort, wo dieses Bekenntnis da ist, ist es wie ein Fundament, wie ein Fels, auf den Jesus seine Gemeinde baut. Kann ein ganz starkes Fundament sein. Und dort, wo sich Leute treffen, die sagen, ja, Christus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes und das, was du am Kreuz getan hast, hast du auch für mich getan, hast du für uns getan. Dort kann das erste Steinchen gesetzt werden, das erste Petros gesetzt werden. Aber wie kann eben diese Gemeinde mein Zuhause werden? Und ich bin dankbar, dass Jesus gefragt wird, was ist denn hier das wichtigste Gebot? Die Leute hatten ja damals nur die Tora. Das Neue Testament spielt ja gerade. Also gab es ja noch nicht. Passiert ja gerade. Und jetzt gibt es ja in der Tora 613 Ver- und Gebote. Und da ist es ganz normal, das wäre auch meine Frage wahrscheinlich gewesen, von so den Pharisäern, bei 613 Ver- und Geboten. Jesus, sag mir mal, bitte, 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 was ist denn das Wichtigste? Was ist denn erst einmal das Wichtigste? Und Jesus antwortet auf die Frage, was ist so das Wichtigste? Was ist der Anfang? Was ist die Mitte? In Matthäus 22, da ist die Begebenheit, Matthäus 22, Vers 36 bis 40, lese ich mal. Habt ihr auch? Ich habe da ein Bildchen. Ich lese euch vor. Matthäus 22, 36 bis 40. Und es fragte einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, und versuchte ihn und sprach, Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die ganzen Propheten. Also Jesus wird gefragt, was ist das Wichtigste? Was ist das Größte? Im Vers 36, was ist das Größte? Und Jesus, seine Antwort geht weit darüber hinaus. Er sagt nicht nur, aha, das Größte willst du wissen, okay, und das ist das und das. Sondern er sagt, liebe Gott, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand, das ist das Größte und das ist das Erste. Also es geht darüber hinaus. Gefragt wurde nach dem Größten. Das ist das Größte und das ist das Erste. Und dann gibt es noch ein Zweites und das ist genau gleich wie das Erste und das Größte. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also Jesus geht darüber hinaus. Nach dem Größten ist gefragt worden und er sagt das Größte, er sagt das Erste und das Zweite ist genauso gut wie das Erste und das Größte. An diesen und er sagt, an diesen, und das ist hebräisch, im hebräischen Denken ein Riesending, der sagt, und an diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz, hängen die ganzen Propheten und ich würde dazu fügen, hängt auch das gesamte Neue Testament, hängt das gesamte Evangelium, hängt unser gesamter Ein-Gottes-Glaube, hängt unser gesamter Christus-Glaube, nämlich Gott zu lieben und Menschen zu lieben. Und bei Menschenlieben kommen wir ins Spiel, kommen wir als Gemeinde ins Spiel. Daran hängt alles. Natürlich ist es unsere Verantwortung, diese Liebe Gottes zu suchen, zu empfangen, in dieser Liebe zu bleiben. Johannes 15 sagt es eindeutig, bleibt in meiner Liebe, sagt Gott da. Genießt diese Liebe persönlich. Aber eine Folge daraus ist natürlich dann werden wir beginnen, auch andere Menschen zu lieben. Nun kann das ja wunderbar sein. Und es ist auch wunderbar zu sagen, wir sollen Menschen lieben. Und ich denke, es gibt ja immer wieder mal so Sätze, Predigten, wo ihnen gesagt wird, was man soll. Und da kann man nichts dagegen sagen. Du sollst mehr beten, ja, stimmt. Du sollst mehr geben, ja, stimmt. Du sollst mehr stille Zeit machen, ja, stimmt. Du sollst mehr lieben, Ja, Uwe, ich hab's kapiert, du sollst mehr lieben. Wo ist der Kaffee? Ab heute liebe ich mehr. Damit wäre es vorbei, die Predigt. Ja, wenn das so einfach wäre. Meine Beobachtung, der letzten 26 Jahre, ich bin 26 Jahre Christ, also ich bin mehr Nicht-Christ als Christ in meinem Leben zurzeit noch. Es teilt sich, bald teilt sich's. Aber das zeigt mir oftmals, dass wir Menschen, aber auch unter Christen, dass wir oftmals nach Äußerlichkeiten Ausschau halten. Dass wir oftmals in anderen Menschen nach Äußerlichkeiten beurteilen. Da wird oftmals vermittelt, was ein Christ tun und was er lassen sollte. Also als wir in den 80er Jahren unser Leben Jesus gegeben haben, war unter Christenkreisen der Fernseher ganz stark verpönt. Nun lebten wir ja in Dresden, in der DDR, im Tal der Ahnungslosen, da war das nicht ganz so schlimm mit dem Fernseher, weil da gab es nur DDR-Fernsehen. Und wenn ich dann so Leute besucht habe, dann habe ich so, und ich sah so eine Röhre dort stehen, dann habe ich so mehr als Spaß gesagt, bist du Christ? So, du hast einen Fernseher. Spaß, ne? Kino für Christen absolut passé. Das wurde dann etwas gelockert, aber nur für Tierfilme. Dann durfte man schon einen Fernseher sich anschaffen, aber nur für Tierfilme. Verstehst du? Dann wurden Leute eingeschätzt nach den Rocklängen der Frauen und nach den Haarlängen der Männer. Davon habe ich mich gelöst, von diesen. Ich will keine Wertung darüber abgeben, wisst ihr? Da ist auch immer ein Stückchen Fünkchen Wahrheit dabei und Richtigkeit dabei. Aber ich meine, die Gewichtung der Einschätzung der Menschen, die Gewichtung war manchmal mehr auf Äußerlichkeiten ausgelegt. Und es hat mich manchmal schon erstaunt, muss ich ehrlich sagen, wie auch unter Christen, wie locker Lieblosigkeit wieder drüber geschaut worden ist. Wie locker Härte nicht beachtet wurde. Das spielte nicht so die Rolle. Da konnte hart miteinander umgegangen werden. Aber welche Rocklänge hast du? Welche Haarlänge hast du? Hast du einen Fernseher? Das waren so die Einschätzungen. Und ich sage nicht, dass es in unserer Gemeinde hier so ist. Das ist nicht der Zustand, die Zustandsbeschreibung unserer Gemeinde. Ich sage es nur, wenn er meinen anderen aus einer anderen Gemeinde trifft, dass er ihm das sagt. Ich meine, Gott setzt Liebe in das Zentrum von allem. Daran hängt das ganze Gesetz und die ganzen Propheten. Und selbst unser Freund Paulus sagt das in 1. Timotheus 1, Vers 5. Da sagt er nämlich, das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das Endziel, sagt er, darauf kommt es an. Das Endziel unseres Glaubens ist Liebe. Also mit Liebe beginnt alles. Liebe ist das Zentrum, aber Liebe ist auch das Endziel unseres Glaubens. Damit steht und fällt alles im Reich Gottes. Das Endziel unseres Glaubens ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Dadurch erfüllen wir alle Gebote und daran misst uns Gott. Ich bombardiere euch mal noch mit solchen Bibelstellen. 1. Johannes 2, Vers 10. Ich lese mal schon ein bisschen ab, Vers 8 vielleicht. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot, das, was wahr ist in ihm und in euch, weil die Finsternis vergeht und das wahrhafte Licht schon leuchtet. Wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Also, das ist für mich ein Satz. Nichts Anstößiges ist in ihm. Warum ist das so? Ich kann doch meinen Bruder lieben und trotzdem grobe und große Fehler in meinem Leben machen. Aber das Erste, was Gott sich anschaut, sagt, wie sehr ist seine Liebe in mir, wie sehr ist seine Liebe in dir verinnerlicht, verankert. Wie sehr gibst du diese Liebe weiter? Gott rutscht nicht unruhig auf seinem Thron hin und her und sagt, oh, hoffentlich hat er heute stille Zeit gemacht und hoffentlich hat er heute gebetet und hoffentlich macht er das morgen. Gott wird dadurch nicht, das alles wichtige Themen, aber Gott wird dadurch nicht unruhig. Aber das Endziel von allem, auch von Gemeinde, von Gebet, von Lobpreis, von stille Zeit, von allem, was wir hier machen, ist Liebe. Ist die Gottes Liebe empfangen und sie soll durch uns durchfließen zu anderen, dass man sie weitergeben kann. Es geht um Herzenshaltungen. Gott schaut eben nicht nur auf Äußerlichkeiten, sondern Gott schaut ins Herz. Es geht ihm nicht nur um christliche Ethik, die sich einfach an richtig oder an falsch orientiert, sondern es geht ihm um die Frage, warum machst du das? Warum? Wisst ihr, du kannst genau das Falsche machen, weil vielleicht deine Einschätzung der Lage nicht richtig war, weil vielleicht du die Situation nicht ganz korrekt eingeschätzt hast. Was weiß ich. Du kannst genau das Falsche machen, aber aus reiner Liebe es tun. Und die Bibel sagt, nichts Anstößiges ist in dir. Und du kannst mit eiskaltem Herzen genau das Richtige tun. Nach deinem Regelkatalog. Aber ich sag dir, damit kannst du Gott überhaupt nicht beeindrucken. Darum geht es Gott. Gottes Liebe verwirklichen in dieser Welt. Und deshalb sollte das ja auch ein Erkennungszeichen sein für uns Christen. Johannes 13, 35. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An was? Wenn ihr Liebe untereinander habt. Interessanterweise, die Bibel spricht so wenig über Äußerlichkeiten. Und wisst ihr, genau das suchen Menschen in unserer Welt. Sie suchen Liebe. Du machst das Radio an und ich behaupte mal, 98% aller Lieder, die du hörst, handelt von Liebe. Und da musst du nicht MDR1 Radio Sachsen nur hören. Du schaust Fernsehen und das Hauptthema ist Liebe. Gut, okay, die Kochsendung holen auf, aber trotzdem ist das Hauptthema Liebe. Ja, Liebe geht durch den Magen. Sonst würde ja das ZDF nicht zu den besten Fernsehabendszeit Sonntag 20.15 Uhr solche Mozetten wie Rosamunde Pilcher und Udo Tadella bringen. Die wissen genau, was die Leute brauchen. Sie suchen Liebe. Die Welt schmachtet nach echter Liebe. Und das sollte die Kernkompetenz der Gemeinde sein. Das sollte die Kernkompetenz der Jünger Jesus sein. Und ich glaube, daran werden wir uns, und wenn das wirklich immer mehr sich durchsetzt, werden wir uns vor Anfragen von Leuten über unseren Glauben kaum noch retten können. Das muss die höchste Priorität in unserer Gemeinde sein. Ich muss schmunzeln, also das könnt ihr mal machen, wenn ihr Zeit habt und Lust habt, mal die zwei Briefe des Paulus zu vergleichen. Die Galater und die 1. Korintherbrief. Die Galater ist, also das ist der einzige Brief, wo Paulus nichts von Grüße schreibt, von meine geliebten Galater sowas. Aber die Galater waren in dieser Zeit wahrscheinlich die frömmste Gemeinde, die es gab. Sie haben alles richtig gemacht. Sie haben voll danach gelebt. Sie sind da, die waren so beeindruckt, dass sie noch mehr machen wollten. Sie wollten sich sogar beschneiden lassen und alles so. Die Galater waren wahrscheinlich nach außen hin das Frömmste, was es zur Zeit gab. Und zu diesen schreibt Paulus keine Grüße. Und er schreibt, ihr seid aus der Gnade gefallen. Christus nützt euch gar nichts mehr. Weil sie im Gesetz verankert waren. Sie haben genau das Richtige getan. Mit dem eiskalten Herzen. Wir müssen dieses und jenes und das noch tun. Und die Korinther, Chaos in der Gemeinde. Sexuelle Unzucht. Sie haben am Altar, waren sie betrunken. Und viele andere Sachen mehr. Und die grüßt Paulus. Meine lieben Korinther. Er wäscht ihnen auch den Kopf. Bei den Galatern reißt er wahrscheinlich runter. Bei den Korinthern wäscht er ihn ganz schön kräftig. Das ist klar. Aber er schreibt sowas wie, ihr aber seid begnadigt. Und er überhäuft sie mit liebevollen Bemerkungen. Natürlich mit entsprechender Korrektur. Das ist doch erstaunlich. Die machen nicht alles richtig. Die machen wenig richtig. Die Korinther kamen aus einer heidnischen Kultur. Sie wussten, die waren so geradezu erpicht auf geistliche Sachen, weil sie wussten, es gibt etwas Übernatürliches. Schon aus ihrer Vergangenheit her. Und darauf geht Paulus ein. Und er schreibt im 1. Korinther 12 über Geistesgaben. Und danach 1. Korinther 13 über Liebe. Und wenn man das mal so zusammenzieht, er schreibt zum Beispiel am 1. Korinther 13,13 über seine Drillinge. Paulus hat ja Drillinge gehabt, wenn ihr das wisst. Das ist Glaube, Hoffnung, Liebe. Die tut er immer wieder beschreiben. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Die Liebe wird bleiben. Glaube, wenn wir im Himmel sind, brauchen wir nicht mehr, denn da ist Gott da. Da müssen wir nicht glauben, dass es ihn gibt. Hoffnung, wir leben auf Hoffnung hin, wenn wir bei ihm sind. Aber die Liebe wird bleiben. Und dann im 1. Korinther 14,1, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Das finde ich ein klasse Satz. Strebt nach der Liebe, in erster Linie nach der Liebe und eifert auch nach den Geistesgaben. Ich habe das hier in der Elberfeld-Übersetzung mitgebracht. Ich finde die Schlachter fast noch besser. Da steht nämlich, strebt nach der Liebe, eifert aber auch nach den Geistesgaben. Aber Liebe zuallererst, strebt zuallererst nach dieser Agabeliebe. Und lasst uns das der Mittelpunkt des Evangeliums sein. Und gebt sie weiter. Damit fängt alles an. Und dann werden wir auch nach Geistesgaben trachten. Dann werden wir auch Geistesgaben benutzen können. Aber zuallererst die Liebe. Ich finde das einen ganz wichtigen Schatz für uns. Ich will vielleicht das mal weg hier. Ich will einfach nochmal, ich find das so wichtig, dass ich uns das einfach nochmal etwas näher bringen möchte. 1. Korinther, das habe ich leider keine Slides mit. 1. Korinther 12. Geht es um die Geistesgaben. 1. Korinther 12 endet mit folgendem Satz. Nämlich der Vers 31. Eifert aber um die größere Gnadengaben. Und einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. Und dann fängt er mit Liebe an. 1. Korinther 13. Und im 1. Korinther 14,1 strebt nach der Liebe. Holt das nochmal hoch. Eifert aber nach den geistlichen Gaben. Besonders aber, dass ihr weissagt. Ich habe Bücher gelesen und ich habe Predigten gehört über Geistesgaben. Und das ist ja bei uns ganz, ganz wichtig, um Heilung, um Prophetie. Das ist bei uns ein wichtiger Punkt und wir wollen auch, dass das in unserer Gemeinde immer mehr verankert wird. Aber wenn ich Predigten gehört habe oder Bücher gelesen habe, ist genau immer das so, oftmals so gemacht worden. 1. Korinther 12, 31, eifert aber um größere Gnadengaben und einen Weg weit darüber hinaus zeige ich euch. Dann ist ganz 1. Korinther 13 ausgeblendet und dann fängt 1. Korinther 14 an, aber nach dem Semikolon, nicht strebt nach der Liebe, sondern eifert auch nach geistlichen Gaben, besonders aber, dass er weissagt, weil das natürlich zusammenpasst. Aber der Paulus hat ja nie Kapitel geschrieben, 16 Kapitel an die Korinther. Der hat einen Brief geschrieben. Die Kapitel sind ja erst durch uns Menschen eingesetzt worden. Aha, jetzt endet das Kapitel, fängt das nächste an. Er hat also gesagt, eifert aber um größere Gnadengaben und einen Weg dahin zeige ich euch. Einen Weg darüber hinaus. Heißt doch im Griechischen, einen Weg dahin zu diesen Geistesgaben zeige ich euch. Und dann fängt er an mit, wie wir sagen, 1. Korinther 13. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse, wer will denn nicht alle Geheimnisse haben? Und alle Erkenntnisse, klasse, weiß. Und wenn ich allen Glauben habe, ja, das wollen wir. Und alle Berge versetze, klasse, alle Berge versetze. Hey, wir brauchen von Bayern noch ein paar Berge hier. Aber keine Liebe habe, so ist es. Nichts, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine habe zur Speisung der Armen austeile, Mensch, das ist doch klasse. Und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Und dann geht die Liebe langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbitten, sie rechnet Böses nicht zu und so weiter. Könnte es sein, dass Paulus sagt, ich zeige euch einen Weg. Ihr wollt mehr Geistesgaben haben. Ihr wollt mehr Heilung erleben in der Gemeinde. Ihr wollt mehr Prophetie hören. Ich zeige euch einen Weg. Der Weg der Liebe. Und dann 1. Korinther 14, 1 sagt er wieder, strebt nach der Liebe. Und dann eifert auch nach den Geistesgaben. Ich denke, wenn wir den Weg verpassen, verpassen wir einen riesen Schatz auf dem Weg hin zu Geistesgaben, zur Heilung in der Gemeinde, zu Prophetie und so weiter. Ich bin da absolut davon überzeugt. Wir dürfen diesen Weg der Liebe nicht verpassen. Und nicht immer nur um die Geistesgaben ringen und bitte gib uns doch und bitte mach uns doch und wir wollen Zeichen und Wunder sehen. Wenn wir diesen Liebesaspekt verpassen, das ist mir total auf dem Herzen. Ich finde, das ist ein Schatz, der verborgen ist, der oftmals nicht so richtig gehoben ist bis jetzt. In diesem Zusammenhang, wenn es um Heilung, Wunder und sowas geht. Also wenn Liebe nur ein Randthema ist, aber Geistesgaben, das ist das, was wir wollen. Geistesgaben, das ist das, was wir wollen. Dann kann vielleicht das passieren, was bei den Korinthern passiert ist. Dann kann Geistesgaben eine Plattform werden, wo ich mich profilieren kann. Wisst ihr, was ich meine? Ich stehe dann hier oder ich gebe einen prophetischen Eindruck. Kann durchaus von Gott sein. Es ist nicht die Frage, ob er von Gott ist oder von jemand anders. Das ist von Gott. Und Menschen werden hier beeindruckt und werden auch angesprochen durch diese Geistesgaben und durch diese Prophetie. Durchaus. Aber wenn ich im Hinterstübchen immer habe, seht mal, wie Gott mich benutzt. Hey, seht mal, ich habe Prophetie euch gesagt. Ich habe gebetet und Heilung ist geschehen. Seht ihr mal, wie Gott mich benutzt. Wenn das im Hinterstübchen ist, kann Gott wirken. Aber nach 1. Korinther 13 nützt es mir nichts. Mir nützt es nichts. Nichts. Nothing. Niente. Nada. Jetzt auf Sächsisch. Nichts. Ist das jeder verstanden? Es nützt mir nichts. Gott könnte wirken, aber es nützt nichts. Dieser Weg der Liebe ist nicht gegangen. Versteht mich? Gott, Paulus ermutigt auch, strebt nach den Geistesgaben, eifert danach. Aber geht diesen Weg der Liebe dorthin. Ich zeige euch den Weg. Also wenn ihr nichts mitnehmt von der Predigt, aber diesen Satz, gebt den Weg der Liebe auch in diese Richtung, um Geistesgaben zu erlangen. Und wenn er darüber zu Hause brütet und das auch prüft, da wäre er schon froh. Es gibt kein Entweder-Oder, sondern es gibt ein, Paulus ermutigt uns dazu. Eifer danach. Es ist absolut wichtig in der Gemeinde und das ist auch gewünscht hier bei uns. Aber gepaart mit Liebe. Eine wunderbare Mischung. Die Liebe zuerst. Ich glaube, das ist ein Schlüssel, sicherlich nicht der Schlüssel, aber ich denke, es ist ein Schlüssel für Übernatürliches in unserem Leben, wie auch in der Gemeinde. Ich glaube, hier zeigt uns wirklich Gott einen Weg zu den übernatürlichen Dingen. Der Weg ist der Weg und der Weg ist der Weg der Liebe. Und nun meinte ich das wirklich ernst. Das ist in unserer Gemeinde schon ein Thema und ich denke, ich spüre auch, dass der Liebeslevel schon da ist bei uns. Ich meine bloß, wenn das jemand anders aus einer anderen Gemeinde sagt, das ist vielleicht Spaß gewesen. Dann gibt es auch andere Gemeinden, wo das ein Thema ist. Wenn ich mich mit Leuten unterhalte hier, die zum ersten Mal oder mehrmals da waren, wenn ich mich zum ersten Mal mit ihnen unterhalte, sagen sie oftmals, ich habe gespürt, dass hier in der Gemeinde ein höherer Liebeslevel ist, wie ich ihn sonst kenne, auf Arbeit, in der Welt, wie auch immer. Ein Zeichen ist, dass wir nach dem Kaffee lange zusammenstehen, sitzen, unterhalten uns. Vielleicht für den Ordnungsdienst etwas zu lang manchmal, aber das ist ein gutes Zeichen, dass wir nicht alle auseinanderrennen. Da ist Liebe da, durchaus. Und vielleicht siehst du das hier und da nicht so. Das kann sein und das kann natürlich auch immer besser werden. Das ist immer keine Frage. Aber wenn wir eben auf diesem Bekenntnis des Petrus, auf diesen Felsen bauen, du bist der Sohn des allmächtigen Gottes, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, gepaart mit seinem Heiligen Geist, mit Liebe. Ich denke, da kann so viel passieren. Ich denke manchmal, ja, ich sag mal, wir sind ja unter uns, da kannst du mal erzählen. Ich denke manchmal jetzt, wenn Filmemacher mit Superschauspielern, wenn die jetzt hier vorne oben stehen würden, mal 4-5 Wochen und mal alles beobachten in unserer Gemeinde, weil sie ein Schauspiel machen wollen über so eine Gemeinde. Wenn sie alles hier beobachten würden, wie das so ist, da singen welche, machen eine Live-Musik, da heben sie die Hände, manche nee, manche sitzen, okay, dann gibt es Fahnen am Rande, um 10 Uhr geht's los, 5 Minuten später und 10 Minuten später kommt der ganze Pulk nochmal, das füllt sich dann bis 10:45 alles. Wenn das alles so beobachtet wird, dann super, super Schauspieler engagiert werden für die erste Reihe von, die dann über was reden müssen. Und dann noch so andere Castings gemacht wird, dass es so eine Mischung gibt. So. Und dann machen die hier eine Liveband, die macht Musik, Coldplay oder was, die machen Live-Musik. So. Und dann kommen 2-3 Leute vor und die erzählen irgendwas von Bildern, die sehen. Schön, gut. Also die Regisseure, die Autoren können das alles so machen. Und dann würde nach dieser Musik und so, würde dann ein guter Schauspieler, wie Brad Pitt oder George Clooney oder Bruce Willis aufstehen, würde dann hier was reden. So, ne? In meinem Fall wäre es vielleicht Louis de Funès, weil ist ja wegen der Maske, sonst wird es zu teuer, ne? Wenn sie George Clooney umfummeln. Ne? Kennt ihr ja Louis de Funès schon Darm, ne? Von Sandro B. Ja, ne? Grischo! So, das ist herrlich, ne? Ja, na gut. So, ja. So eine Type, ne? So. Ich finde den schon Darm immer so herrlich. Das sind schon so blöde die Filme, die schon wieder genial sind. Also wenn sowas wäre, und da wurde eine Rede reden, da wurde alles so perfekt gemacht, würde man merken, dass das eine ein Schauspiel ist und das andere Gottesdienst. Ich denke, ja, man würde den Unterschied merken. Weil das eine eben wirklich was Gemachtes ist, von Menschen gemachtes, und in den anderen ist Gott dabei. Gott lebt. Da ist Liebe mit drin. Ich denke, die Menschen werden das merken und wir werden das merken, obwohl die Schauspieler total fit sind und das absolut so nachspielen könnten. Na, selbst hier da. Wer ist da hier? Da? Drei Ohrküken hier da. Til Schweiger, selbst er. Man wird es merken. Wisst ihr, also, weil Es macht diesen Unterschied, weil Christus in uns ist, weil diese Liebe in uns ist, weil diese Liebe schon in uns ist. Sie kann größer werden, ja, aber weil sie schon in uns ist. Und das könnte eine Richtung sein, wo ich sagen könnte, da kann meine Gemeinde auch zu meinem Zuhause werden, wenn das verankert ist in uns. Mehr und mehr und mehr. durch die Anwesenheit seines Geistes wird es. Das macht den Unterschied. 1. Johannes 4, Vers 8, 1. Johannes 4, Vers 16 sagt, Gott ist Liebe. Ich finde das einen absolut wichtigen Satz. Er sagt nicht, Gott ist lieb, sondern Gott ist Liebe. Daher ist wahrscheinlich das, was nie in der Bibel steht, der liebe Gott, was so die Welt sagt. Das ist eigentlich Blödsinn, biblisch gesehen. Gott ist Liebe. Es gibt viele Adjektive für Gott. Gott ist auch zornig, aber da steht nie, Gott ist Zorn. Oder Gott ist auch allmächtig, aber da steht nie, Gott ist Allmacht. Aber Gott ist Liebe. Sag mal ein anderes Wort für Gott, Liebe. Sag mal ein anderes Wort für Liebe, Gott. Gott ist Liebe. Ich denke, ein Statement der Bibel, dass sie sagt, wenn diese Liebe in der Gemeinde ist, kann die Gemeinde auch mein Zuhause werden. Dort ist die Kraft der Liebe da und dann können vieles bewegt werden. Und dann eben auch in Richtung Geistesgaben und vielen anderen Sachen kann da bewegt werden. Und eine wesentliche Aufgabe auch auf diesen Weg hin haben in unserer Gemeinde die Kleingruppen. Also die Hauskreise und andere kleine Gruppen. Dort, wo man wirklich persönlich werden kann, dort, wo wirklich das christliche Leben stattfinden kann, dort, wo man sich trifft, dort, wo man sich kennt, dort, wo man auch Sorgen, also das Wunderbare, dass man bei Jesus Sorgen, wenn man sich mit dem anderen Geschwister ausspricht oder die Sorgen überhaupt mitteilt, können Sorgen geteilt werden, mitteilt, schönes deutsches Wort, oder Freude verdoppelt werden kann. Wenn ich Freude, die anderen freuen sich mit, dann wird meine Freude noch verdoppelt. Das passiert in diesen kleinen Gruppen. Anders wie in den großen Gottesdienst, wo viele Leute sind, wo man nicht so persönlich mehr an jeden rankommt. Aber in diesen kleinen Gruppen ein wichtiger Bestandteil unserer Gemeinde. Ich möchte auch sagen, wenn du unsere Gemeinde besuchst und öfters schon besuchst, du bist immer herzlich eingeladen zu allen Veranstaltungen, zu Gottesdienst, zu Gebetsabend, Face-to-Face, zu Frauen, Frühstückstreffen und. Herzliche Einladung. Aber ich sage, wenn du keinen Hauskreis zum Beispiel gefunden hast, dann bist du eigentlich noch nicht richtig angekommen. Und ich sage das, weil mir das Menschen gesagt haben, die gesagt haben, erst als ich einen Hauskreis gefunden habe, wo die Chemie stimmt, der mir zusagt. Erst als ich ihn gefunden habe, bin ich richtig in der Gemeinde angekommen. Das haben mir Leute gesagt. Jedenfalls hier in dieser Größe der Gemeinde. Das ist vielleicht bei kleineren Gemeinden anders, aber in unserer Größe ist das so ganz wichtig. Und das ist ein wichtiger Weg, dass auch meine Gemeinde, dass ich das wirklich sagen kann und nicht den Mund zu voll nehme, meine Gemeinde kann auch mein Zuhause sein. Das erste und größte Gebot habe ich nochmal als letztes Bild. Bei aller Struktur, die eine Gemeinde haben muss, ist Liebe. Dort, wo alles beginnt, dort, wo alles das Zentrum hat und dort, wo alles das Endziel hat. Und wenn ich nochmal an 1. Korinther 13 erinnere, wenn wir das verpassen, verpassen wir das Zentrum des Evangeliums, obwohl wir uns nach Geistesgaben ausstrecken. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt auf meinem Herzen. Diese Liebe empfangen als Geschenk Gottes, diese Agape-Liebe empfangen als Geschenk Gottes. Ich kann sie nicht selber produzieren. Ich kann es nicht tun. Ich kann sie mir schenken lassen und kann sie weitergeben. Und das ist wunderbar, wenn Marc sagt hier, Gott liebt dich und er mag dich. Ich finde es so herrlich, dass in der Bibel steht, wir sollen die Menschen lieben. Und Jesus sagt nicht, wir sollen die Menschen mögen. Weil wenn ich jemand mag oder nicht mag, hängt es von mir ab. Aber ich habe nicht die Aufgabe, jemanden zu mögen. Und ich habe sie mit Gottes Liebe zu lieben, weil jeder ein Königskind ist. Das fällt mir bei euch allen nicht schwer, weil ihr lacht alle so schön und guckt so fröhlich und so demütig und so barmherzig. Also Gottes Liebe, ein Geschenk annehmen, erbeten, erfahren und dann weitergeben. Dort, wo ich bin, auf Arbeitsstelle, in der Hausgemeinschaft, in der Familie und natürlich auch in der Gemeinde. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt zu einem Statement, wo wir sagen können, meine Gemeinde ist wirklich mein Zuhause. Und dann wird es ein Wohlgeruch sein für diese Stadt. Dann wird es so wie die Insekten angezogen werden von dem Wohlgeruch eines Blumenstraußes. So werden Menschen kommen, weil hier ein Wohlgeruch da ist. Christus selber, seine Liebe selber hier. Und dann wird die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind. Liebe, die Erfüllung des Evangeliums.